Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir haben ja letztes Mal Lukas 6, Verse 20 bis 49 betrachtet, die Bergpredigt nach Lukas. Im Anschluss wurde mir dann der Wunsch geäußert, ob wir doch nicht noch einmal durch diese Verse hindurchgehen könnten, und zwar etwas detaillierter. Vers für Vers, um noch etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Wir haben letztes Mal mehr die Bergpredigt in der Übersicht angeschaut und habe gedacht, das ist eine gute Idee. Und dann würden wir einfach, sobald wir durch sind, mit Kapitel 7, so wie angekündigt, weiterfahren. Wir haben ja letztes Mal gesehen, das Lukas-Evangelium besteht aus zwei Hauptteilen. Teil 1, der Sohn des Menschen kommt aus der Herrlichkeit in diese Welt. Das ist Lukas 1 bis Kapitel 9, Vers 50. Und dann kommt die Wende ab 51, da haben wir den zweiten Teil, wo es beginnt mit: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Hier haben wir den zweiten Teil: Der Sohn des Menschen geht aus dieser Welt über Jerusalem in die Herrlichkeit des Himmels. Und diese zwei Teile sind je wieder in fünf Blöcke aufgeteilt. Also Teil 1 mit fünf Blöcken, Teil 2 mit fünf Blöcken. Und wir haben letztes Mal in der Übersicht angeschaut, Kapitel 5 und 6 in Lukas. Die bilden genau Teil 3. Es ist so, jeder Teil hat eine ganz bestimmte Botschaft. Jetzt in diesem Teil 3 geht es um die Autorität des Messias oder die Autorität des Sohnes des Menschen. Lukas betont ja die Menschheit, die Autorität des Sohnes des Menschen und seine Ethik, seine Moral. Wir werden dann sehen im nächsten Teil, Kapitel 7, dort haben wir das Thema der Sohn des Menschen und seine Errettung. Dort geht es dann ganz ausgesprochen in all diesen Abschnitten, die folgen, um dieses Thema der Errettung. Das steht im Vordergrund, aber hier geht es um Autorität. Und zu diesem Abschnitt gehört die Bergpredigt. Denn da sagt der Herr Jesus mit Autorität, was richtig ist und was falsch ist. Ja, die Menschen dieser Welt, die sagen, das ist alles relativ, es gibt kein absolutes Gutes und es gibt auch kein absolut Böses. Aber der Jesus sagt, das ist absolut gut und das ist absolut böse. In seiner Autorität kann er das sagen. Und ich hatte letztes Mal ganz kurz erklärt, jeder dieser, also fünf und fünf Teile im Lukas-Evangelium, ist so aufgebaut, dass ein Teil in der Mitte eine Trennung hat. Dass also jeder Teil in zwei entsprechende Hälften aufgeteilt ist. Und zwar so, dass es zwischen den einzelnen Geschichten in den zwei Hälften stets eine Spiegelung gibt. Und da hat mich jemand gefragt, ja, was ist der Zweck davon? Einfach um zu zeigen, wie wunderbar inspiriert die Bibel ist. Ja. Einerseits sieht man das, diese Struktur, die so bis ins Detail aufgeht und eben nicht erfunden ist. Man könnte ja eine Geschichte erfinden und dann geht die so in Spiegelstruktur nach fünf und fünf Teilen schön auf. Aber es geht ja hier um Dinge, die geschehen sind, konkret. Und trotzdem gibt es diese Spiegelungen. Ja? Das zeigt uns, es geht hier um Gottes Wort. Aber das könnte bald jemandem so ein bisschen als Belastung vorkommen, immer diese Strukturen zu sehen. Was ist denn der eigentliche Sinn davon? Eben, der zusätzliche Sinn ist, dass diese Geschichten, die sich spiegeln, dass die eben einander gegenseitig Auslegungshinweise geben. Ja? Also hier in dem dritten Teil, Kapitel 5 und 6, da stimmt die Einteilung übrigens ganz schön mit den Kapiteln überein. Das muss nicht so sein. Aber da ist es so, also wir haben in Kapitel 5 sieben Abschnitte. Und in Kapitel 6 dann entsprechend sieben Abschnitte, die sich spiegeln. Also in Lukas 5, 1 bis 11, letztes Mal hatte ich das nur so gesagt und das kann nicht einmal ein Genie einfach so behalten, wenn man das so hört. Aber mir ging es mehr darum, dass man überhaupt mal gehört hat, dass das Lukas-Evangelium so aufgebaut ist. Und dann haben wir also in der ersten Geschichte, der Herr Jesus ist der Herr der Schöpfung. Er bewirkt diesen wunderbaren Fischfang bei Petrus. Und in der entsprechenden Geschichte stellt der Herr sich vor als der Herr des Sabbats. Ja, die Jünger tun etwas am Sabbat und sie werden in Frage gestellt von den Pharisäern, aber der Herr stellt sich vor, er ist der Herr des Sabbats. Er hat das Sagen, was am Sabbat gilt und was nicht. Das können nicht die Rabbiner beschließen. Aber wenn er sagt, er ist der Herr des Sabbats, wer ist denn dieser Herr des Sabbats? Das ist der Herr der Schöpfung, der auch die ganze Natur in der Hand hat und befiehlt. Und da, in dieser Geschichte, wo er als der Herr der Schöpfung vorgestellt wird, da erkennt sich Petrus als Sünder. Gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, sagt er. Und hier in dieser Geschichte, da fragen sich die Pharisäer und sagen, gewissermaßen, sind nicht diese Jünger Sünder? Denn sie brechen das Sabbatgebot nach ihrer Überzeugung. Ja, darum habe ich hier Sünder mit Ausrufezeichen und hier Sünder als Fragezeichen. Aber es geht um diese Frage, ja, wer ist ein Sünder, wer ist kein Sünder? Der Herr Jesus macht klar, wer ein Sünder ist und er macht klar, wer eben als Jünger ein Gerechtfertigter ist, kein Sünder mehr. Und dann kommt diese Geschichte, wo der Herr Jesus einen Aussätzigen heilt und er streckt seine Hand aus, heißt es da. Und die entsprechende Geschichte in Kapitel 6 bis 11, da gebietet der Herr dem Mann mit der steifen Hand, mit der dürren Hand, er soll seinen Arm ausstrecken. Ja? Und in beiden Fällen kommt es zu einer Heilung. Also da ist die Parallele auch sehr klar. Und dann, aufgrund dieser Heilung des Aussätzigen, haben wir gesehen, gibt es einen riesen Aufmarsch von Rabbinern aus allen Städten von ganz Israel. Und es wird gesagt, die Kraft war da, um zu heilen. Und in diesem Abschnitt sehen wir den Herrn Jesus im Gebet. Und die entsprechende Geschichte da berichtet, es gibt einen riesen Aufmarsch von Menschen. Aus Israel und sogar noch aus dem Libanon, die kommen. Und es wird gesagt, es war Kraft da, um zu heilen. Also wirklich genau entsprechend. Und bei dieser Geschichte finden wir den Herrn Jesus auch persönlich im Gebet. Und dann haben wir eben diese Geschichte mit dem Jünger Levi. Aber, Matthäus Levi, aber vor seiner Bekehrung. Er ist am Zollhaus, ein reicher Mann und wohl unrechtmäßig zu Reichtum gekommen. Und der Herr Jesus ruft ihn in seine Nachfolge. Und dieser reiche Mann wird ein armer Jünger in der Nachfolge des Herrn Jesus. Und das entspricht nun dem ersten Teil der Bergpredigt, den wir anschauen werden, wo der Herr Jesus diese vier glückselig ausspricht über die Jünger. Und er spricht sie an: Glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Ja? Matthäus war ursprünglich ein Diener des Königs der Könige von Rom. Und er hat erkannt, das ist nicht der richtige Herr. Der richtige Herr ist Jesus Christus, der Sohn des Menschen. Und er folgt ihm nach, aber ist eben bereit, ein armer Jünger zu werden. Und da sagt der Herr Jesus zu den armen Jüngern: Glückselig seid ihr, denn euer ist das Reich Gottes. Jetzt dienen sie nicht mehr dem Kaiser von Rom, sondern dem König der Könige. Und dann kommt in Kapitel 5 dieser Abschnitt, wo Matthäus viele Zöllner und Sünder einlädt, damit sie mit dem Herrn Jesus zusammen essen können. Ein großes Mahl, berichtet Lukas. Und das entspricht dann diesem nächsten Abschnitt in der Bergpredigt, wo der Herr Jesus diese Wehe ausspricht über die Reichen, die jetzt satt sind. Aber das sind eben diese, die nicht die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus suchen, mit dem Messias. Die sind satt geworden ohne ihn. Ja? Und diese werden eben hier angesprochen mit Wehe. Also Essen mit dem Messias oder Essen ohne Messias. Und dann haben wir hier in Kapitel 5 diesen Abschnitt, wo gefragt wird, ja, warum fasten die Jünger Jesu nicht? Die ernsthaften Jünger von Johannes tun das, auch die Pharisäer tun das. Und dann sagt der Herr Jesus: Die Söhne des Brautgemachs können doch nicht fasten, wenn der Bräutigam da ist. Er stellt sich vor als der Bräutigam aus dem Hohen Lied, und die Jünger nennt er die Söhne des Brautgemachs. Und man kann auch übersetzen: Söhne des Hochzeitssaals. So ist das in der Fußnote der Elberfelder CSV. Ja, also andere haben übersetzt Gefährten des Bräutigams. Aber wörtlich steht auf Griechisch Söhne des Bräutigams. Schon richtig übersetzt, Gefährte. Aber wörtlich steht eben Söhne. Und das entspricht diesem Abschnitt in der Bergpredigt, wo der Herr Jesus beschreibt, wie seine Jünger sich verhalten sollen. Auch gegenüber den Feinden. Und er sagt, wenn ihr euch so verhaltet, dann werdet ihr Söhne des Höchsten sein. Und dann sprechen sie dem Vater im Himmel. Also, hier geht es um die Söhne des Brautgemachs und hier um die Söhne des Höchsten. Hier geht es darum, dass die Söhne des Brautgemachs entsprechen dem Bräutigam, Messias. Und hier die Söhne des Höchsten entsprechen dem Vater im Himmel in ihrem Verhalten. Und dann folgen drei Gleichnisse am Schluss von Lukas 5, genauso wie dann am Schluss der Bergpredigt drei Gleichnisse folgen. Und in allen Gleichnissen geht es um Kontraste. Also in Lukas 5, in diesen drei Gleichnissen, geht es um alte und neue Kleidung, alte und neue Schläuche, alter und neuer Wein. Da erklärt der Herr Jesus, man kann das System des Gesetzes im Judentum, darf man auf keinen Fall vermischen mit diesem neuen System, das der Messias jetzt gebracht hat, von der Gnade. Wenn man das miteinander vermischt, dann kommt das so schief raus, wie wenn man eben neues Tuch auf ein altes Kleid aufnäht, dann geht das kaputt. Und man kann auch nicht neuen Wein in alte Schläuche tun, sonst werden die Schläuche eben dann überfordert sein, wenn sich der Wein entwickelt und die werden zerbersten. Nein, man muss das ganz klar trennen. Neuer Wein in neue Schläuche. Der alte Wein, der ist am richtigen Ort in den alten Schläuchen. Und Auch die Gegenüberstellung von altem Wein und neuem Wein ist die Gegenüberstellung eben von diesem alten System des Judentums, des Gesetzes, das eben nur eine Vorbereitung war, bis der Messias kommen sollte. Und dann dieses ganz Neue, was der Messias gebracht hat. Und das darf man eben nicht miteinander vermischen. Und natürlich gibt es dann solche, die sagen, wenn sie den alten Wein getrunken haben, der alte Wein ist besser. Genau dieses Problem haben heute viele Christen, dass sie plötzlich denken, wenn wir doch ins Judentum zurückkehren, dann haben wir das Bessere. Nein, der Herr sagt, das geht nicht. Eben das alte System des Judentums hatte seine Bedeutung als Vorbereitung bis auf das Kommen des Messias, aber jetzt das, was der Messias gebracht hat, ist eben ein neues System der Gnade. Und hier haben wir eben auch drei Gleichnisse am Schluss. Und zwar geht es da um gute und schlechte Sehfähigkeit, gute und schlechte Früchte und um gutes und schlechtes Bauen. Ja, also so hat Lukas diese Kapitel geschrieben und die Geschichten angeordnet in einer Harmonie. Und man staunt. Und das hilft eben, um eine Geschichte gibt Hinweise auf die andere Geschichte. Und das so durch das ganze Evangelium hindurch. Matthäus hat gewisse gleiche Geschichten, die da auch vorkommen, anders angeordnet in seinem Evangelium. Warum? Um eben seine spezielle Botschaft auf diese Art rüberzubringen. Lukas hat das jetzt eben Teil 3 so dargestellt, um zu zeigen, die Autorität des Sohnes des Menschen und seine Moral, seine Ethik. Aber Matthäus macht das eben wieder ganz anders. Aber übrigens auch so im Matthäus-Evangelium, dass es durch das ganze Evangelium hindurch Spiegelstrukturen gibt. Aber einfach ganz andere. Aber das ist wirklich ganz eindrücklich, das zu sehen, weil in der liberalen Theologie sind diese Dinge nicht bekannt oder kaum bekannt. Und wer sich da ganz besonders darum bemüht hat, das ist ein gewisser David Gooding. Vielleicht nicht so bekannt, aber in eingeweihten Kreisen gilt er als einer der größten Spezialisten für die Septuaginta, für diese älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments, weltweit als Autorität. Ist aber ein tiefgläubiger Mann gewesen und hat wirklich seine ganze Begabung und Gelehrsamkeit dem Herrn zur Verfügung gestellt. Und geistlich ist er in England, war bei den sogenannten offenen Brüderversammlungen und hat also eine sehr klare, lehrmäßige Ausrichtung. Und er hat also eben diese Strukturen ausgearbeitet über das Lukas-Evangelium, auch über das Matthäus-Evangelium, dann über das Buch Daniel und das Buch der Richter und noch mehr. Als ich dieses Jahr in Singapur war, bin ich da mit chinesischen Christen in Kontakt gekommen, die ich vorher nicht gekannt hatte. Und die sind im Moment bemüht, eine Homepage aufzurichten, um das ganze Material von David Gooding zu verwalten und auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also Chinesen, die sich da bemühen für einen Engländer, der wirklich Großartiges geleistet hat und übrigens diese Strukturen auch benutzt hat, um liberaltheologische Theorien zu zerstören. Zum Beispiel das Buch der Richter in der liberalen Theologie, wird gesagt, das sei zusammengesetzt worden aus verschiedenen Quellen und so weiter. Dann sagt er, nein, das geht doch überhaupt nicht. Wenn man das so in Quellen aufteilen will, dann wird ja die ganze Spiegelstruktur, die man im Buch der Richter findet, wird zerstört. Und auch das beim Buch Daniel, da wo Liberale versuchen, das Buch Daniel in verschiedenen Stadien geschichtlich einzuordnen, geht nicht. Denn das ganze Buch bildet eine totale Einheit in sich. Wenn man nur etwas rausnimmt und das quasi früher oder etwas anders später datiert, ist die ganze Struktur kaputt. Und so hat er also damit auch einen ganz wichtigen Dienst getan. Gut, also das zu den Strukturen, aber jetzt gehen wir wirklich zu Lukas 6, Vers 20 bis 24, könnte man mal vorlesen. Ja, bitte.
Also es stellt sich bei mir immer wieder diese Frage, wenn man solche Strukturen oder solche Parallelen findet, ist das jetzt von Gott eingegeben oder hatten die Autoren diesen Traum, das so zu machen? Kann man da irgendwie eine Richtung
machen? Also ich wiederhole jetzt eine Frage, einfach für die ja, das über ja, den Livestream hören. Und für die Aufnahme. Also eben diese Spiegelstrukturen, war das die Idee der Bibelschreiber oder war das eben das Ergebnis der Inspiration? Nun, es ist so, uns modernen Menschen des 21. Jahrhunderts mutet das vielleicht etwas seltsam an, dass man ein Buch schreibt und das ist strukturiert. Aber im Altertum wurde das gemacht, zum Beispiel auch bei den Griechen. Also auch griechische Schriftsteller haben Strukturen gemacht in ihren Büchern und haben auf solche Strukturen Wert gelegt. Aber es ist so, dass die Strukturen, eben jetzt wie wir sie da in der Bibel finden, im Matthäusevangelium, im Lukasevangelium, die sind so detailliert und dermaßen ausgefeilt, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass Lukas sich das vorher so aufgezeichnet hat und dann sich gesagt, so mache ich das, sondern dass es effektiv das Ergebnis ist der Inspiration. Aber ich meine, der Vorgang der Inspiration ist ja sowieso ein Geheimnis. Ja? Ich war von den Gläubigen, heißt es in Römer 8, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Es ist normal, wenn ein gesunder Christ durch den Heiligen Geist geleitet wird. Im Alltag und dann am Sonntag auch in der Gemeinde. Aber eben, das gehört dazu. Aber im Zusammenhang mit der Inspiration heißt es in 2. Petrus 1, 21, heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Und dieser Ausdruck getrieben ist viel stärker als nur geleitet. Und das beinhaltet eben auch, dass der Heilige Geist eben geführt hat, die Bibelschreiber geführt hat, bis ins letzte Detail und niemals zugelassen hat, dass irgendwelche eigene Gedanken oder Ideen eingeflossen sind. Obwohl Gott bei der Inspiration die ganze Persönlichkeit benutzt hat. Nicht wahr? Johannes schreibt ja ein ganz anderes Griechisch als Paulus. Johannes benutzt ein ganz spezielles Vokabular. Wörter wie Wahrheit, Licht, das Wort und so weiter sind ganz typische Ausdrücke. Und er benutzt weiter ganz kurze Sätze. Der Apostel Paulus benutzt lange und verschachtelte Sätze, bis hin, dass Epheser 1, Verse 3 bis 14 ein Satz ist im Griechischen. Nun, man sieht, er hat einen ganz anderen Schreibstil als Johannes. Jetzt könnte jemand sagen, ja, das ist ein Hinweis, dass es eben keine Inspiration ist. Jeder hat so quasi seinen Stil gehabt. Die Inspiration geht eben viel weiter. Gott hat eben diese Gefäße, die er benutzte für das Aufschreiben der Bibel, die hat er geleitet, sogar in ihrer ganzen Entwicklung. Der Apostel Paulus sagt, dass er abgesondert wurde von Gott von Mutterschoß an. Also lang vor seiner Bekehrung. Die ganze Entwicklung, die er durchgemacht hat, das war in Gottes souveräner Hand. Und er hat sich das Vokabular angeeignet und den Stil von Griechisch angeeignet. Genauso wie Gott schlussendlich dieses Gefäß benutzen wollte. Aber das Grandiose ist, die Persönlichkeit ist nicht ausgeschaltet, ist 100% mit dabei. Und das ist eben der Unterschied zu satanischer Inspiration. Wenn jemand von Dämonen inspiriert ist, dann wird die Persönlichkeit zurückgedrängt, bis hin im Extremfall, wo sie ausgeschaltet wird. Zum Beispiel beim spiritistischen Medium, das in Trance spricht. Und so ist Gott nicht. Er benutzt keine Medien, und eben spiritistische Medien, sondern Personen mit ihrer vollen Persönlichkeit, die sich auch aus freiem Herzen entschieden haben, dem Herrn nachzufolgen. Und die hat er geleitet und eben noch mehr getrieben. So dass schlussendlich das, was sie verfasst haben, ist Wort für Wort Gottes Wort. Und trotzdem erkennen wir die Persönlichkeit von Lukas, die Persönlichkeit von Hosea, die Persönlichkeit von Mose und die Persönlichkeit von Johannes. Ja, das war ein Versuch, eine Antwort. Ja gut, mir ist das irgendwie groß geworden, wenn die Jünger den Herrn Jesus etwas fragen in den Evangelien, und wir sollen ja von ihm lernen, da fragen sie zum Beispiel auf dem Ölberg 4 Fragen und möchten gerne 2 Zeichen der Endzeit. Und der Herr gibt ihnen eine Serie von weit über 20 Zeichen. So ist der Herr. Er hat viel mehr beantwortet, als was sie gefragt haben. Ja, gut, jetzt gehen wir zu Lukas 6. Liest Edmund uns vor, so deutlich und klar, Verse 20 bis 23.
Und sprach: Glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten.
Danke. Also hier haben wir 4-mal glückselig. In Matthäus, wo wir die Bergpredigt viel ausführlicher haben, Kapitel 5 bis 7, haben wir letztes Mal schon gesehen, da beginnt es mit 9-mal glückselig. Aber dafür fehlen dort die 4 Wehe, die nachher kommen hier in den Versen 24 bis 26. Aber hier haben wir 4 glückselig und dann 4 Wehe. Wir haben letztes Mal nicht definiert, was bedeutet eigentlich dieses Wort glückselig. Also andere Übersetzungen haben wohl, ja, oder glücklich. Die Elbefelder, schon die alte Elbefelder, hat glückselig. Könnte uns jemand versuchen? Überglücklich. So könnte man das sehr gut umschreiben. Ja, also wirklich klar. Selig ist ja für den heutigen Sprachgebrauch nicht mehr so klar. Selig gibt es in verschiedenen Kombinationen, zum Beispiel trübselig. Das ist ein Leben, das von trüben Gedanken erfüllt ist. Oder dann hatte man früher auch das Wort leutselig. Das ist einer, der ständig mit Leuten zu tun haben muss. Sein Leben ist Kontakt mit Leuten. Ja, so Facebook-Typen mit 2000 Freunden. Und dann gab es das Wort, ja?
Der Herbert Janssen übersetzt es: Freude ist das zukünftige Los derer, die.
Also Janssen übersetzt in seinem Neuen Testament, ja, das er auf Deutsch gemacht hat, obwohl er aber Kanadier ist. Freude. Freude ist das zukünftige Teil der. Ja, also in Bezug auf die Jünger. Ja, es ist eben hier verbunden mit, ihr seid glückselig, die ihr jetzt hungert. Und das macht diesen zukünftigen Aspekt deutlich, den du sagst. Ja? Freude für die Zukunft. Ja?
Das glücklich finde ich total falsch. Es ist eine Verheißung für etwas Zukunft, also für ein zukünftiges Glück.
Es ist eine Verheißung für ein zukünftiges Glück, ja.
Ich bin jetzt, wenn von Glück, ich bin glücklich, dann erlebe ich jetzt Freude. Und das ist es eben in vielen Fällen nicht.
Hier ist es eben deutlich in Bezug auf etwas Zukünftiges, das jetzt eben zu tun hat mit einer schwierigen Situation, ja, ihr Armen, die ihr jetzt hungert, die ihr jetzt weint, ja. Aber jetzt muss man aufpassen, wenn man ein Wort definiert vom Zusammenhang, jetzt müsste man eben schauen, wird das Wort immer so gebraucht, dass der glückselig genannt wird, im Moment traurig ist oder schwer hat und erst in der Zukunft etwas bekommt? Und da muss man sagen, nein. Denn das Wort wird eben benutzt für Gott, dass Gott glückselig ist.
Ja.
Ach so, jetzt verstehe ich, die moderne Version glückselig, das...
Wenn man das glückselig sagt, sondern glücklich ist der Mensch. Und es gibt jetzt solche Übersetzungen, das stört mich.
Ja. Genau. Aber eben, darum lohnt es sich eben, dem Wort nachzugehen. Und dann findet man eben den eigentlichen Sinn. Aber es ist so, dass Gott also glückselig genannt wird, wo? In 1. Timotheus 6 zum Beispiel. Übrigens schon in Kapitel 1. Vers 11. Da geht es um das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Und in Kapitel 6 von 1. Timotheus, da geht es um Gott, der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Jetzt Frage, ist das bei allen übersetzt mit glückselig? Ich frage natürlich, weil ich wusste, dass es nicht so ist. Wie? Selig. Revidierte Elbefelder. Weiter? Luther auch. Woher kommt das wohl? Irgendwie haben die Übersetzer Hemmungen gehabt. Ja? Das Wort Makarios, das gleiche wie bei den Glückseligpreisungen, mit glückselig zu übersetzen. Aber warum Hemmungen haben? Denn es drückt genau das aus, dass Gott von Ewigkeit her in sich selbst völlig glücklich und befriedigt ist. Und zwar muss man sich das eben klar vor Augen halten, der dreieine Gott, der Vater in der Gemeinschaft mit dem ewigen Sohn und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Von Ewigkeit her ist Gott in sich selber völlig genügsam und glücklich. Gott musste nicht ein Gegenüber erschaffen, Engel oder Menschen, um schließlich glücklich zu werden, sondern alles, was eben auch das Glück, eine Beziehung beinhaltet, das ist in Gott selber. Und sieht man diesen großen Unterschied im Islam? Allah, das ist nicht der Gott der Bibel. Und Allah wird beschrieben im Koran ausdrücklich als eine Person, ja, wo es keine Gemeinschaft und keine Beziehung gibt. Ja. Und jetzt ist auch klar, warum Allah niemals bezeichnet wird als Liebe. Allah ist Liebe. Diesen Satz wird man im ganzen Islam nie finden. Aber in der Bibel haben wir, Gott ist Liebe. Übrigens nicht, Gott ist die Liebe. Das wäre Hinduismus. Ja, ja. Jedes Gefühl von Liebe, Gott sei alles. Ja? Auch Materie, überall, in allem ist quasi das Göttliche. Oder alles ist letztlich göttlich. Nein, nicht Gott ist die Liebe, sondern Gott ist Liebe. Im Griechischen ohne Artikel. Das heißt, das Wesen Gottes ist Liebe. Und diese Liebe war eben vollkommen da in Gott von Ewigkeit her, in der Beziehung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so ist Gott in sich völlig glücklich. Und er brauchte nicht uns, um uns glücklich zu machen. Und trotzdem hat er uns sein Evangelium gebracht, um uns glücklich zu machen in der Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt aus der Glückseligkeit Gottes heraus erfolgt die Glückseligkeit des Menschen. Das können wir mal aufschlagen, Psalm 32. Das ist ja ein wichtiges Hauptwort der Psalmen. Glückselig. Und so beginnt ja das Buch. Psalm 1, Vers 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und jetzt Psalm 32 liest uns das.
Psalm 32. Na gut, das ist natürlich hebräisch, aber entspricht das dem Makarios im Griechischen?
Ja, genau.
Weil in der Elberfelder heißt es wieder glücklich. In der revidierten.
Aber, also in der revidierten von Brockhaus. Ja. Aber die revidierte von CSV, die eben eine bessere Revision ist, die hat glückselig beibehalten.
Okay.
Und ja, liest du mal vor, Psalm 32, Abvers 1.
Ich versuche anzupassen.
Ja, gerne.
Glückselig der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist.
Jawohl. Also dieses Wort Ashrei auf Hebräisch, das eben dieses innere Glück, dieser innere Segen Gottes ausdrückt, wird hier dem zugesprochen, der ja, aber jetzt hier, die Glückseligkeit besteht worin?
Dass die Sünde zugedeckt ist.
Die Sünde ist weg, die Sünde ist vergeben, die Sünde ist zugedeckt, die Sünde ist gesühnt. Und das heißt, die Trennung zwischen Mensch und Gott ist aufgehoben durch göttliche Vergebung. Und so wird ein Mensch glückselig. Diese Stelle wird ja dann zitiert in Römer 4. Und der Apostel Paulus eben behandelt, was ist denn diese Glückseligkeit? Und in Römer 4 benutzt er das Wort Makarios. Ja, und so haben wir eben die Brücke vom Hebräischen. Ashrei im Alten bedeutet Makarios im Neuen. So ist die Brücke ganz klar gelegt. Weiß jemand zufällig, wie viel Mal das Wort vorkommt in den Psalmen? Nein, es könnte sein, dass jemand das gezählt hat. Es lohnt sich eben manchmal Stichwörter zu zählen und dann auch alle Stellen durchzustudieren, nicht wahr? 25 Mal. Einfach um zu zeigen, das ist ein Wort, das durch die ganzen Psalmen hindurchgeht und die Psalmen prägt. Gerade eben diese Gedichte, die oft zu tun haben mit Nöten und mit Ängsten und Schrecknissen des Lebens und Verzweiflung und dann immer dieses Ashrei, Ashrei. Und das zeigt, wer ist der Glückliche, eben der dieses göttliche innere Glück hat. Das ist nicht ein, das muss eben nicht ein extravertiertes Herumjubeln sein, das kann eben in der Not drin sein, dieses innere, tiefe Glück in der Gemeinschaft mit Gott. Und eben im Bewusstsein, meine Schuld ist vergeben. Ja?
Also bei Luther, da ist das glückselig da weggeladen. Er schreibt, er wohl dem die Übertretungen vergeben sind. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen.
Jawohl.
Also der hat das, aber das wäre auch dieses Wort, was du gesagt hast.
Das ist das gleiche Wort, eben Ashrei, das eben dieses Glück ausdrückt. Aha. Und wohl drückt eben aus, eben, dass etwas, dass auf ihm etwas Wohltuendes, eben ja, ja. Glückbringendes.
Aber es ist nicht mehr das Adjektiv,
ja.
wie das glückselig oder glücklich. Ja.
Ja. Gut, ich meine, auch im Hebräischen ist es kein Adjektiv. Ashrei ist sogar eine Mehrzahl. Das ist die Mehrzahl von Osher. Glückseligkeit ist Osher. Darum heißt ja der Berg der Seligpreisungen in Israel, bei Kapernaum, heißt Har HaOsher. Und dann die Mehrzahl davon ist Ashrei. Und das ist das, was in der Bibel ständig gebraucht wird. Ashrei. Das heißt also, man könnte das als Ausruf eigentlich übersetzen. Oh, der Glückseligkeiten des Mannes, der nicht wandelt. Oh, der Glückseligkeiten dessen, die Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt. Oh, der Glückseligkeiten des Menschen, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet. Also hat noch etwas sehr, kann man sagen, noch etwas Stärkeres drin als das Deutsche. Ja, aber das wollte ich jetzt vorher nicht sagen, weil wir keinen hebräischen Unterricht haben, sondern deutschen Bibelunterricht. Wer wollte noch was sagen? Ja?
Zur Bedeutung glückselig. Vielleicht hilft das Englische, selbst in modernen Übersetzungen heißt blessed are und nicht happy are.
Ja, also im Englischen heißt es, wird das übersetzt gerne mit blessed, also gesegnet und nicht einfach happy, ja? Jawohl. Aber jetzt wird klar, es geht also um dieses innere Glück, das aus Gott herauskommt und das Gott selber in sich empfindet. Dieses Glück von innerem Frieden, von Gemeinschaft. Das eben kündigt der Herr hier seinen Jüngern an. Und nun eben, wie das schon betont wurde, mit einem Hinweis auf die Zukunft, glückselig seid ihr, Amen, eben euch ist das Reich Gottes. Glückselig ihr, die ihr jetzt hungert, ihr werdet gesättigt werden, die ihr weint, die ihr jetzt gehasst werdet, ausgeschlossen, geschmäht, verworfen, aber sie dürfen sich doch in der Gegenwart schon freuen. Sehen wir das in Vers 23. Freut euch an jenem Tag, im Moment, wo die Menschen einen schmähen. Nicht nur einfach in der Zukunft. Freut euch an jenem Tag und hüpft vor Freude. Denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Also die wissen, in der Zukunft, und da haben wir jetzt wieder diesen Aspekt, der schon betont wurde, es gibt einen zukünftigen und einen gegenwärtigen Aspekt in diesem glücklich sein. Eben in der Not selber gibt der Herr dieses innere Glück. Aber wir wissen, dass dieses Glück noch in der Zukunft eine ganz besondere Bedeutung bekommen wird. Und jetzt ganz wichtig, dieses Wort, denn euer ist das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Kann uns jemand das kurz erläutern? Das Reich Gottes ist das ewige Reich Gottes, ja.
Wobei in gewissen Aspekten kann es auch das tausendjährige Reich sein.
Es kann auch das tausendjährige Friedensreich sein in der Zukunft, ja.
Es ist noch zügig, aber wenn wir hier arm sind und nicht auf Reichtum achten, dann gehören wir schon zum Reich Gottes an.
Also dann willst du sagen, wenn wir hier arm sind, dem Reich Gottes angehören, dann willst du sagen, das Reich Gottes ist auch schon jetzt.
Nicht hier auf Erden.
Nicht?
Aber es ist uns, also wir, wie soll ich das beschreiben? Es ist so, dass wir schon ein Teil des Reiches sind.
Aber wir sind schon ein Teil des Reiches, aber hier auf Erden oder wo denn?
Also eigentlich in der Zukunft.
In der Zukunft, aber.
Und wenn wir
aber wenn wir schon ein Teil sind, dann ist es ja schon gegenwärtig.
Ja, aber nicht präsent. Direkt, dass der Herr über die ganze Erde regiert.
Ah, nicht so, dass der Herr jetzt über die Welt regiert, ja?
Aber,
sichtbar.
Aber einfach in der unsichtbaren Welt sind wir schon ein Teil.
Also in der unsichtbaren Welt sind wir schon ein Teil. Ja, es ist also sehr, sehr kompliziert. Aber machen wir es doch einfach. Drehen wir die Tafel. Ja, das ist ein so schwieriges Thema, dass sich schon viele Menschen die Zähne ausgebissen haben an dem Reich Gottes. Ja? Oder dann sagen die von der Bundestheologie, die sagen, nein, ein zukünftiges tausendjähriges Reich gibt es nicht. Das ist nur symbolisch und da sind wir eigentlich schon jetzt drin. Ja, aber im Unser Vater heißt es, dein Reich komme. Ja was? Das ist ja Zukunft. Kann ich sagen, das tausendjährige Reich ist jetzt und dann betet man, dein Reich komme. Ja, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber genau diesen Kampf hatten wir vorher in dem Zwiegespräch mit Philipp. Ja? Gegenwärtig und doch zukünftig und doch nicht. Ja.
Um sich einfach so erklären, das Ganze.
Aber man kann das so einfach erklären, dass ein 12-jähriger Junge oder ein 12-jähriges Mädchen draus kommt. Das Reich Gottes, muss man unterscheiden, drei verschiedene Phasen in der Bibel. Und wenn man über das Reich Gottes spricht, muss man dann einfach erklären, wovon man spricht. Ob jetzt über Phase 1, Phase 2 oder Phase 3. Die erste Phase ist das erste Kommen des Königs. Ich glaube, der Herr Jesus kam vor 2000 Jahren als der König in diese Welt. Und er begann seine Predigt mit, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und in Lukas 17 sagt er den Pharisäern, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, natürlich, er, der König, war da. Und da, wo der König ist, da ist das Reich. Ich muss vielleicht noch erklären, Reich auf Griechisch heißt Basileia. Und da steckt eben das Wort König drin, Basileus. Wenn wir sagen Reich auf Deutsch, da steckt nicht das Wort König drin. Also wir nehmen Englisch, Kingdom. Da haben wir das Wort King drin. Und darum ist Kingdom eigentlich besser. Also entspricht mehr dem biblischen Wort. Also das ist wirklich das Reich des Königs. Ja? Und der König ist eben Gott. Das Königreich Gottes. So könnte man es am besten sagen auf Deutsch. Das Königreich Gottes. Jedes Mal, wenn steht Reich. Das Königreich Gottes. Also, das Königreich Gottes war da in der Person des Königs. Aber dann lesen wir in den Evangelien, die Masse seines eigenen Volkes lehnte den König ab. Und schließlich wurde der König sogar getötet. Aber er ist am dritten Tag auferstanden und ist in den Himmel gegangen. Und damit fing die zweite Phase des Reiches Gottes an. Der König ist nicht auf der Erde, sondern im Himmel sitzt er zu Rechten des Thrones Gottes, als Mensch. Aber er hat seine Jünger auf der Erde, seine Knechte. Und das hat der Herr Jesus, zum Beispiel in Matthäus 13, in den Gleichnissen des Reiches Gottes, des Reiches der Himmel, erklärt und gezeigt eben, dass das ein Reich ist auf der Erde, wo es gute und schlechte Knechte gibt. Weizen und Unkraut. Gute Fische und schlechte Fische, die mit dem Netz gefangen werden. Also, das würde ein Reich sein, das eigentlich dem entspricht, was wir im Deutschen bezeichnen als Christenheit. Ja, freue dich, o Christenheit, heißt es in dem Lied. Ja, in dem Weihnachtslied. Christenheit, das umfasst alle, die sich zu Christus, dem König, bekennen. Ob sie jetzt nun echte Gläubige sind, wiedergeboren, oder ob sie nur Bekenner sind. Und das umfasst eben das Reich Gottes in der heutigen Zeit. Eine Vermischung hier auf Erden, aber der König ist im Himmel. Und das wollte Philipp sagen. Er ist im Himmel, aber er regiert eben nicht sichtbar über diese Welt. Ja? Carmine?
Der Herr Jesus sagte ja zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre
genau.
Von dieser Welt, so werden meine Knechte kämpfen.
Genau. Und damit wollte er sagen, als er Pilatus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, da wollte er sagen, diese dritte Phase, die ist noch nicht da. Denn dann wird die Situation sich völlig ändern im Reich Gottes. Also der Tag wird kommen, wo der Messias das zweite Mal kommt als König. Auf den Wolken des Himmels. Und er wird dann die ganze Welt übernehmen. Die Herrschaft über alle Nationen übernehmen und wird von Jerusalem aus, ob das die UNO will oder nicht, von Jerusalem aus die ganze Welt regieren im Reich Gottes. Und dann wird auch das Ungerechte auf dieser Erde immer sofort gerichtet werden. Also Gott wird dann eine direkte Regierung haben. In dieser zweiten Phase, da geschieht so viel Unrecht in der Christenheit. Und die Menschen können sagen, ja, und Gott schaut zu. Und er greift nicht ein. Ja, im Moment greift er noch nicht ein. Erst wenn Phase 3 kommt. Und diese Phase 3, die entspricht eben dem, was in der Offenbarung 20 bezeichnet wird als das tausendjährige Friedensreich. Und dann wird der Teufel 1000 Jahre gebunden sein und wird die Nationen nicht mehr verführen können. Und da muss man denen sagen, von der Bundestheologie, wenn ihr sagt, jetzt sei das tausendjährige Reich, also der Teufel ist los, der ist nicht gebunden. Und er verführt die Nationen weltweit. Jetzt verführt er sie auch wieder. Die ganze Welt soll gegen Gottes Plan, Jerusalem ist die Hauptstadt des Volkes Israel, dagegen stimmen. Ja, es ist so wie in Psalm 2. Was toben die Nationen und sind in Eitles, die Völkerschaften. Ist genau das. Also das sehen wir vor uns. Das ist die Situation eben hier in der zweiten Phase. Aber dann in der dritten Phase, dann wird eben Gott alles bestimmen und er wird direkt eingreifen und der Satan selber wird gebunden sein. Es wird wirklich 1000 Jahre Frieden geben auf Erden. Und darum, die Bibel spricht an so vielen Stellen über das Reich Gottes. Und da muss man immer erklären, wenn man davon spricht, was man jetzt genau meint, um Verwirrung und Missverständnisse zu vermeiden.
Ich wollte euch auch in der Art etwas erklären. Wie gesagt, für mich war es bisher eigentlich kompliziert, aber mit dieser Auflistung ist eigentlich noch recht verständlich. Eben, weil ich wollte genau das, weil es jetzt ist, gegenwärtig, aber auch zukünftig sein oder auch gewesen ist.
Ja, eben, du wolltest darauf hinweisen, dass es einen gegenwärtigen, zukünftigen und auch einen vergangenen Aspekt gibt. Genau. Gut. Und das haben wir hier so auf den Punkt gebracht. Ja, gehen wir weiter. Edmund, liest du Verse 24 bis 26?
Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin.
Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen wohl von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten.
Jawohl. Also jetzt haben wir den Kontrast. Wehe ist das Gegenteil von glückselig. Ja? Also da droht eben Gottes Fluch, Gottes Gericht und die Friedelosigkeit. Das droht hier dem Menschen. Und wenn der Herr Jesus also hier die Reichen anspricht, ja, dann könnte man sagen, ja gut, aber Matthäus war ja auch ein Reicher. Ja, aber das hatten wir ja gesehen. Er hat diesen ungerechten Reichtum hinter sich gelassen und ist ein Nachfolger von Jesus Christus geworden. Also er war bereit sogar, ein armer Jünger zu werden. Jetzt Frage, was ist mit einem Christen, der immer noch reich ist? Müssten alle reichen Christen den Reichtum aufgeben? Ich meine, wir kennen die Geschichte mit dem reichen Jüngling und der Herr wies ihm auf den wunden Punkt hin, als er meinte, er hätte alles in der Tora, im Gesetz erfüllt. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und das war zu viel. Aber jetzt Frage, muss jeder Reiche, wenn er sich bekehrt, arm werden? Bei Matthäus war das der Fall. Aber der Herr hat ihn klar berufen in seine Nachfolge und sein ungerechtes Geschäft, das musste er aufgeben.
Den Reichtum würde ich jetzt sagen nicht.
Wie?
Den Reichtum würde ich sagen nicht. Also wenn man jetzt Geld hat.
Ja.
Aber man muss einfach bewusst sein, dass man nicht das Geld als Liebe hat, sondern den Herrn dann liebt. Und dann darf man das Geld, den Reichtum behalten.
Aha, also Reichtum darf man behalten, aber nicht mehr Liebe zum Reichtum, sondern Liebe zum Herrn.
Und natürlich dann dadurch auch das Geld für das Reich des Herrn einsetzen. Also in die Mission geben.
Ah, das Geld, den Reichtum auch richtig einsetzen.
Richtig einsetzen.
Gut, aber jetzt, das ist deine Behauptung. Also, könntest du uns das mit einer Schriftstelle festmachen? Dann glauben wir es. Sonst glauben wir dir nichts.
Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt die Apostelgeschichte nehmen,
ja,
haben wir verschiedene Geschichten. Wenn, was sie bleiben wollen, verkaufen sich also und gaben es den Aposteln für die Gemeinde, für die Mission. Also kam eine gemeinsame Kasse, wo alle davon lebten. Also sie gaben den Reichtum eigentlich weiter.
Mhm. Also, da wäre jetzt ein Beispiel, der Anfang der Apostelgeschichte ist ein Beispiel, wie viele reichen Christen ihre Immobilien, Häuser und Äcker verkauften und sie gaben das Geld dann den Aposteln der Gemeinde. Ja, aber das wäre jetzt eher ein Beispiel, so wie Matthäus Levi eben seinen Reichtum aufgab. Aber es gibt noch andere, die helfen.
Es gab ja vermögende Frauen, die dem Herrn Jesus mit ihrer Habe dienten.
Ja, das kommt übrigens im nächsten Teil, Teil 4. Können wir jetzt gerade mal schauen, wie da Reichtum eingesetzt wird. Liest du vor, Lukas 8, Vers 3. Ab Vers 2 werden diverse Jüngerinnen des Herrn Jesus beschrieben. Liest du gerade vor? Ja, bitte, natürlich. Edmund, bitte, du bist der Leser.
Vers 1 an.
Von Vers 2 an.
Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten.
Jawohl. Also, mit ihrer Habe dienen. Und ich meine, diese Johanna, die musste ja schon ein Konto haben. Die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes. Also ihr Mann war ein ganz hoher Beamter des Vierfürsten Herodes Antipas von Galiläa. Und die kam zum Glauben, diese Susanna. Schade, vom Mann wird nichts gesagt. Aber die Susanna, und eben sie dient mit dem Vermögen. Das heißt also, sie hat nicht das Vermögen einfach weggegeben, sondern sie hat das Vermögen so eingesetzt, dass sie da, wo es nötig war, gebrauchen konnte. Ja?
Ich wollte vorher noch sagen, wenn heute jemand reich ist und was auf legale Art reich geworden ist, dann ist da was anderes, wenn es umgekehrt wäre. Oder?
Also eben, das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn jemand so illegal reich geworden ist wie viele Zöllner, wenn wir an das Beispiel von Matthäus Levi denken, dann ist das natürlich etwas anderes als jemand, der reich geworden ist, eben durch Fleiß und durch gesunde Sparsamkeit. Und das sieht man ja bei vielen Christen, weil sie fleißig sind, zuverlässig in der Arbeit, das Geld nicht brauchen für Vergnügen am Wochenende. Sich überlegt, wie viele, die ein gut gehendes Geschäft haben, wie die das durchs Wochenende zerstören. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Aber eben durch eine gesunde Ethik im Leben ruht ein Segen und ihre Geschäfte entwickeln sich. Ja, das ist so. Aber jetzt noch eine Bibelstelle, die uns das wirklich klar macht. 1. Timotheus 6. Und zwar, ja, Vers 17. Liest uns Edmund. Und noch eine Bemerkung. Es wurde vorhin erwähnt, wie viele reichen Christen ihre Immobilien verkauften, Apostelgeschichte 2 bis 7. Das war so im ersten Jahr des Christentums. Und das war nicht ein Gebot. Die haben das freiwillig getan. Der Heilige Geist hat in ihr Herzen so gewirkt, dass sie das. Und zwar nicht alle auf einmal, sondern wie die Bedürfnisse waren, wurden Immobilien verkauft und das Geld der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Aber das war nur im ersten Jahr so. Später in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Christen ganz klar Privateigentum haben. In Apostelgeschichte 11, es war Not in Judäa bei den Gläubigen, und die Gläubigen in Nordsyrien, in Antiochia, die sammeln. Und zwar je nachdem einer eben Besitz hatte. Und da sieht man, also nicht alle hatten alles gemeinsam, sondern es gab soziale Unterschiede. Gott will das Privateigentum und er schützt es. Und das ist eigentlich schon festgeschrieben in den zwei Tafeln vom Sinai. Du sollst nicht stehlen. Das ist eine ganz klare Absage an den Sozialismus, an den Kommunismus. Gott will den Privatbesitz und er schützt ihn. Und auch das zehnte Gebot schützt das Privateigentum. Du sollst nicht begehren deines Nächsten. Und nicht nur seinen Besitz, sondern auch seine Frau nicht. Ja? Also Gott schützt das Privateigentum. Und jetzt sehen wir 1. Timotheus 6, das ist geschrieben etwa im Jahr 64 nach Christus.
Vers 17.
Ja.
Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen.
Das ist doch interessant. Hier steht wirklich ein Abschnitt an die reichen Christen gerichtet. Und sieht man, man darf das gerade in Kontrast stellen zu Vers 10 im gleichen Kapitel. Denn die Geldliebe, liest du dort? Lies aber schon von Vers 9 an. 1. Timotheus 6, 9.
Die aber reich werden. Ne?
Ja.
Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Ja, da sehen wir etwas ganz Interessantes. Die aber reich werden wollen. Das ist nicht das Gleiche wie ihr Reichen. Das sind keine Reichen, sondern die möchten gerne reich sein. Und das ist gefährlich. Also da muss man sagen, wenn junge Leute sich sagen, oh, ich gründe eine GmbH, gebe da meine Tausende von Franken da rein und mein Ziel ist, reich zu werden. Das ist die absolut falsche Basis. Und da haben wir gerade eine Prophetie, was dann geschehen wird. Eben, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick, in viele unvernünftige und schädliche Begierden und so weiter. Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Das ist also eine ganz gefährliche Sache. Aber wenn einer eine GmbH gründet und fleißig ist und eben auch sieht, ich will mein Vertrauen nicht auf den Reichtum setzen, ja, da könnt ihr, so schnell ist der plötzlich auf Null gestellt. Ja, wir wissen, wie anfällig das ganze Wirtschaftssystem ist und was es bräuchte, und schon in wenigen Tagen hätten die Reichen plötzlich gar nichts mehr. Und da heißt es eben nicht darauf, die Hoffnung zu setzen, aber dann sagt der Apostel Paulus, sie sollen eben mitteilsam sein. Bereit, dort, wo es nötig ist, zu geben. Nicht dort, wo es nicht nötig ist. Ja, wenn mir also einer am Bahnhof mich bittet, oh, könntest du mir ein paar Franken geben, ich muss für den Zug was haben, und man sieht die Person an und weiß genau, was die braucht. Die braucht nicht eine Fahrkarte, sondern die braucht Drogen. Ja? Und das wäre ganz verkehrt, wenn man dann eben einfach Geld gibt. da ist die Freigebigkeit falsch angewendet. Man könnte sagen, wenn man merkt, das ist eine Person, die hat Hunger, gehen wir dort hin und kaufen ein Sandwich. Ja? Aber das kann man dann erleben, dass die sagen, oh nein, das wollen sie nicht. Gut, aber man hat es ihnen offeriert. Das ist etwas ganz anderes. Gut, aber eben reich werden, das ist etwas ganz anderes und das ist ganz gefährlich.
Und warum ist man dann reich?
Ja, das kommt auch darauf an, in welchem Land du bist und mit wem du dich vergleichst. Ja, ja, wenn einer 6.000 Baht hat in Thailand, dann denkt er, da habe ich schon einen guten Monatslohn, aber bei uns wären das 180 Franken. Das ist nichts. Also das kommt ja schon auch aufs Land drauf an. Und im Prinzip eben können wir sagen, die meisten in der Schweiz sind reich. Sogar die vom Staat unterstützt sind. Ja, ich meine, es gibt solche, die sind vom Staat unterstützt und die können trotzdem Weltreisen machen. Das ist unglaublich. Das haben früher nur die Superreichen haben die Swissair benutzen können in den 1960er Jahren, oder? Das war ein Traum, nach Amerika zu gehen mal. Fast unvorstellbar für die meisten. Aber eben darum können wir das sehr direkt für uns alle nehmen, was hier über die Reichen gesagt wird. Und jetzt eben, um noch den Abschluss zu finden, mit Lukas 6. Der Herr warnt eben die Reichen, die eben ihren Reichtum und ihr damit verbundener Wohlstand genießen, aber eben genießen ohne Gemeinschaft mit dem Herrn. Und darum habe ich diese Gegensätze hier aufgezeigt. Hier haben wir das Essen von Matthäus Levi mit den Zöllnern und Sündern, wo er den Herrn Jesus einlädt. Das ist etwas ganz anderes, als wenn die Reichen, und da denkt der Herr eben ganz speziell auch an die Pharisäer, die reich waren. Und wir haben letztes Mal gelesen in Lukas 16, dass sie geldliebend waren. Was typisch war, geldliebend. Und das ist eben dieses Essen ohne Messias. Das Leben zu genießen, ohne Gemeinschaft mit dem Herrn, das ist etwas ganz Furchtbares. Und darum sagt der Herr, wehe euch, wehe euch. Aber wir haben ein Buch in der Bibel, das uns zeigt, wie sieht wahrer Genuss aus? Prediger? Und da wollen wir schließen. Und zwar ist es so, das Buch Prediger hat übrigens auch einen wunderbaren Aufbau. Und am Ende jedes Teiles im Buch Prediger hört es auf mit Freude. Dieses Buch, das spricht von Eitelkeit der Eitelkeiten und Haschen nach Wind. Man könnte sagen, ein Buch von Frustration. Nein, jeder der 9 Teile endet mit Freude. Wobei der letzte dann beginnt mit Freude und alle anderen enden mit Freude. Und da haben wir einen ganz wichtigen Schlüsselvers, Prediger 2. Liest du, Edmund, Vers 24.
Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinem Mühen.
Jetzt kommt die Pointe.
Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich?
Jawohl. Also ohne mich, das ist quasi ein Zitat des Predigers, wie Gott spricht. Andere haben das sinngemäß angepasst, wer kann genießen ohne ihn, ohne Gott. Aber wörtlich steht wirklich, wer kann genießen ohne mich, sagt Gott. Und das ist der Punkt, wenn wir alles, was Gott uns im Leben schenkt, alle Freuden, und da kann ja jeder für sich mal eine Liste machen, was hat Gott mir alles an Freude in meinem Leben gegeben. Und auch die, die nicht verheiratet sind und denken, eigentlich könnte ich nur glücklich sein, wenn ich verheiratet bin. Das denken nicht alle Unverheirateten, aber es gibt gewisse, die denken das. Da muss man sagen, ja, jetzt schreib mal auf, was der Herr dir alles gegeben hat. Und dann kommt man auf eine so große Liste. Und wenn man das eben aus dankbar aus der Hand nimmt und dann eben auch das tägliche Essen so mit einem bewussten Dank aus Gottes Hand nimmt, dann kann man es richtig genießen. Und dann wird man auch nie übertreiben beim Essen, sondern dann stoppen, wenn man genug hat. Ja? Aber man hat einen ganz anderen Genuss als der meint, mein Glück besteht jetzt in diesem, das hätte ich fast gesagt, Fressen. Und dann kommt der Überdruss am Schluss und hätte ich doch weniger gegessen und so. Das ist kein Genuss. Ja? Aber wenn man es eben mit Dankbarkeit aus der Hand des Herrn nimmt und eben auch alle anderen Freuden wie schöne Musik und schöne Landschaften und oder wenn Gott uns Kinder schenkt, die Freude an Kindern, das sind alles eben Dinge, die wir genießen können, wenn wir sie ganz bewusst aus der Hand des Schöpfers nehmen. Und da hat das eine ganz andere Qualität als für die Menschen dieser Welt, denen der Herr sagt, wehe euch Reichen. Ja, Christoph, noch zum Schluss.
Wie ist das, wenn wir schauen, dass der Westen eigentlich, also denke ich, meistens auf Kosten von anderen Ländern sein Reichtum hat, dann, und wir benutzen zum Beispiel Smartphones, Geräte, Elektronen, all die Vorzüge, dann müsste man eigentlich sagen, man müsste eher ein rustikaleres oder bescheideneres Leben als Christ führen.
Ich denke, das wäre jetzt schade, wenn ich dir versuche, in 30 Sekunden zu antworten. Also diese Frage, der Westen lebt auf Kosten anderer Länder. Sollten wir nicht bescheidener werden in unserem Lebensstil? Und was hat das zu bedeuten, eben wenn wir einen Wohlstand haben, auf Kosten von dem, dass Menschen im Elend zum Beispiel Rohstoffe erarbeiten müssen im Bergwerk? Ja, wollen wir doch nächstes Mal darauf zurückkommen. Wollen wir noch beten zum Schluss?